für den heutigen Gottesdienst, für die Predigt. Wir sind gespannt, was du, Herr, für uns parat hast und uns mitteilen willst. Segne dir dich in seinen Gedanken, in seinen Worten und sei mitten unter uns und hilf uns, das zu hören, was du uns heute Morgen willst sagen. Ich danke dir. Amen.
Amen. Ja, genau. Danke vielmals. Ja, das Thema, worüber ich heute Morgen sprechen möchte, heißt Gottes Begleitung im Leben. Vielleicht können wir es mal einblenden, das Thema. Und wenn dieses Thema so dasteht, dann möchte ich euch mal fragen, wenn ihr dieses Thema, macht doch mal auch noch ein bisschen Licht, da ist ein bisschen dunkel, danke schön, ich habe nicht so gut mit dem Sehen. Wenn ich dieses Thema in einem Bild malen müsste, was für ein Bild würdet ihr dann malen? Was habt ihr für ein Bild in euren Gedanken, wenn ihr das Thema hört, Gottes Begleitung in meinem Leben? Die Menschen haben so Bilder über Gott, wenn man sie manchmal danach fragt, da können manche sehr boshaft werden. Dann sind sie voller Ärger und dann merkt man, sie haben ein Bild von Gott, das ist so negativ. Was für Bild habe ich? Das Bild, was ich von Gott habe, das ist gar nicht so unbedeutend. Denn das Bild, was ich von Gott habe, ist auch ein Stück weit ein Bild vom Leben. Ein Bild von Enttäuschung oder von Glück, je nachdem. Und dieses Bild, das ich habe von diesem Gott, der Einfluss hat in meinem Leben, bestimmt auch ein Stück weit die Gesinnung, worin ich lebe. Also lebst du in einer negativen Gesinnung, dann ist das oft die Folge von einem negativen Gottesbild. So vielleicht so ein Polizeigott, der immer da ist, um Bußzettel zu verteilen und wo man immer aufpassen muss und hofft, dass er mich nicht sieht, weil man wieder mal das Gesetz nicht ganz eingehalten hat. Das ist das Bild, was viele Menschen haben. Und darum lesen sie auch nicht in die Bibel und gehen nicht in einer Kirche, denn jemand sagt, warum soll ich das tun? Das gibt mir nur ein schlechtes Gewissen. Das sind so Bilder, die der Mensch mit sich trägt. Ich wäre eigentlich ganz interessiert daran, eure Zeichnung mal zu sehen von Gottes Begleitung im Leben und wie ihr das so erfahrt. Das Bild prägt meine Gesinnung, hat zu tun mit meiner Erfahrung und mit meiner Beziehung zu diesem begleitenden Gott. Wir wollen heute Morgen dieses Thema anschauen und einen Text lesen von Mose. Mose hat am Ende seines Lebens ein Bild gemalt von Gott. Seht, ein Bild von Gott durch unser Leben, das ändert sich. In jungen Jahren hat man vielleicht ein ganz anderes Bild von Gott als am Ende. Und im Laufe des Lebens klärt sich dieses Bild oder es vernebelt sich, je nachdem, wie der Weg ausgesehen hat. Bei Mose sehen wir, wie das Bild Gottes sich klärt. Und ganz am Ende, in 5. Mose 32, fasst er zusammen in einer Ansprache, was ihn Gott bedeutet. Und es ist immer wichtig, was Menschen am Ende ihres Lebens sagen. Das möchten wir hören. Sagt der Sterbende noch irgendetwas? Ist ihm noch irgendetwas wichtig? Was möchtest du noch sagen? Und dann hören wir ganz genau hin, wie ein Vermächtnis, was uns gemacht wird. Und das tut Mose ganz am Ende vom 5. Buch Mose. Haben wir 3 Kapitel. Das eine Kapitel nennt man das Lied des Mose, die Zusammenfassung seiner Gedanken über das Volk und die Führung mit Gott durch die Wüste. Und das vorletzte Kapitel ist dann sein Segen über das Volk, den er ausspricht, und im letzten Kapitel wenige Verse über seinen Tod. Das sind die letzten Verse. Und das Bild, das er von Gott malt, ist dieses Bild. Ist dieses Bild. Ein Adler, aber nicht ein Adler, der über uns wacht, um sich auf uns zu stürzen, sondern ein Adler, der uns durch das Leben trägt. Das ist doch ein schönes Bild. Das ist ein Bild von einem, auf den man sich verlassen kann. Ganz erstaunlich. Wir wollen das lesen miteinander. Diese Worte aus der Hoffnung für alle, das ist eine moderne Übertragung, möchte ich euch mal ein wenig erklären heute. Gott fand seine Kinder, sagt er, in der öden Wüste, wo nachts die wilden Tiere heulen. Er schloss sie fest in seine Arme, bewahrte sie wie seinen Augapfel. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der scheucht sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug, und wenn sie fallen, ist er da. Er breitet seine Schwingen unter ihnen aus und fängt sie auf. So hat Gott, der Herr, sein Volk geführt, der Herr allein, kein anderer Gott. Wir haben als Jahresthema gewählt, Gott kennen ist Leben. Wer kennt ihn? Wer kann schon sagen, ich kenne Gott? Das ist ja eine Anmaßung. Niemand kennt Gott wirklich ganz und durch. Die Bibel sagt das ganz deutlich. Aber einer, der sehr viel von ihm wusste, der in sein Wesen, seine Art und Gedanken eingeführt wurde, das war Mose. Der war 40 Tage mit Gott auf dem Berg, und da wurden ihm die 10 Gebote erklärt. Und er kam zurück mit einem leuchtenden Gesicht, weil er so in die Gegenwart Gottes hineingenommen war. Also ein Stück weit kannte er schon Gott und darf das dann auch mitteilen am Ende seines Lebens, wie er diesen Gott erfahren hat. Gott lernt man kennen in dem persönlichen Umgang durch Erfahrungen, wenn man sein Herz spürt. Aber wie ich das schon bei der Einsegnung von Mona Lea sagte, das ist ja nicht machbar. Sonst können wir unseren Kind einfach mitnehmen. So, ich stelle dir jetzt Gott vor. Du kannst jetzt Gott kennenlernen. Das geht nicht. Denn Gott kennenlernen ist eine Offenbarung. Jesus hat einmal gesagt, als er diese Schriftgelehrten und Pharisäer um sich sah und die vornehmen Menschen, die seine Botschaft ablehnen: Vater, ich preise dich, sagt er. Denn du hast dieses Wunder der Gotteskenntnis vor Weisen und Verständigen verborgen und hast es Kindern offenbart, Unmündigen offenbart, die es eigentlich gar nicht so richtig wissen mit dem Leben, hast du ein Licht gegeben, den Vorhang weggenommen. Und das hat Mose erlebt. Eine Offenbarung am Dornbusch, wo er nur so gestaunt hat: Das bist du, Gott. Wo er nach 40 Jahren, wo er davongelaufen war, weil er einen Ägypter erschlagen hatte und um sein Leben fliehen musste, diesen gnädigen Gott, der ihm beauftragt, begegnet. So ist Gott. Ist das nicht herrlich zu wissen? Wie schön, wenn ein Mensch am Ende seines Lebens ein solches Bild von Gott hat. Seht, es ist Mose ein Anliegen, dieses Gottesbild, diesen tragenden Gott durch die Wüstenjahre und das ganze Leben zu vermitteln. Er bleibt nicht stehen bei sich und seiner Enttäuschung, dass er nicht in dieses Land darf. Er bleibt stehen bei diesem großen Gott, der ihn und sein Volk mit dem ganz schweren Auftrag durchgebracht hat. In eine lebensfeindliche Umgebung versorgt hat, täglich mit Wasser und Brot. Schon gleich am Anfang von 5. Mose, denn das ganze 5. Buch Mose heißt ja eigentlich Deuteronomium, zweites Gesetz. Das ganze Buch, das 5. Buch Mose, ist eigentlich eine Rede von Mose. Und die Israeliten mussten alle 7 Jahre dieses ganze 5. Mosebuch vorlesen. Weil das so wichtig war, was Mose da zusammengefasst hat in diesem Buch über Gott und seine Anweisungen und seinen Segen. Und gleich im 1. Kapitel, da fängt es an, dass Mose anfängt zu reden zum Volk, da hat er dieses Bild schon aufgenommen. Von dem tragenden Gott durch das Leben. Seht, da sagt er in Kapitel 1, der Herr, euer Gott, der vor euch herzieht. Also uns muss bewusst sein, das ganze 5. Buch Mose wurde am Ende vom Leben von Mose geschrieben. Da hat er das zusammengefasst. Nicht irgendwann am Anfang, wo es erfolgreich und wunderbar war. Am Ende nach all den großen Erfahrungen von Höhen und Tiefen. Der Herr, euer Gott, der vor euch herzieht, wird für euch streiten, ganz so, wie es erst an eure Seite getan hat, in Ägypten vor euren Augen und in der Wüste. Da hast du gesehen, wie dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Ich habe das unterstrichen. Es zeigt so die Liebe und die Nähe Gottes. Auf dem ganzen Weg, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kommt. Und das ist Wahrheit, die gilt auch für dich, wo immer du wohnst, im Leimental oder in der Umgebung. Er trägt dich, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Ein guter Vater. Schön, wenn man ein solches Bild von Gott hat. Und nicht dieses falsche Bild, worin Gott dann manchmal versorgt wird, wie in einer Schublade und da ist er drin und das ist so gemein und so verletzend. Haben wir das auch schon erlebt, wenn Menschen so ein falsches Urteil über uns haben und wir merken, da bin ich in einer Schublade drin und ich habe keine Chance? Das tut weh. Das tut weh, wenn man so verkannt wird, wenn man merkt, der Mensch hat ein ganz falsches Bild von mir und ich kann es nicht korrigieren. Da fühlt man sich ausgeschlossen und verletzt und das erlebt Gott Tag für Tag. Keiner wird so verletzt mit den falschen Bildern wie Gott. Das fing schon im Garten Eden an, wo der Satan den Adam und Eva einflüsterte, der gönnt euch nichts, das Schönste dürft ihr nicht haben, das Leckerste, das, was ihr eigentlich wollt, das nimmt er euch weg, diese Frucht. Das ist dieses falsche Bild, was von Anfang an kommt. Und wir leben alle mit solchen falschen Bildern. Und Gott will das korrigieren und sagt, so bin ich. So war ich die ganze Zeit wie ein Mann, der seinem Sohn trägt. So habe ich euch den ganzen Weg, den ihr gewandert seid, getragen. Ja, wir gehen zurück zu unserem Ausgangstext, den ich heute etwas auslegen will. Und schaut mal diesen Text an, diese Verse 10 und 11. Das sind zwei Bilder, die Mose dem Volk vorhält. Er möchte sie ja damit ermutigen, ihr Vertrauen auf diesen Gott zu setzen. Und das erste Bild in Vers 10 ist ein Bild von diesem sensiblen Schutz. Ja? Gott fand seine Kinder in der öden Wüste, wo nachts die wilden Tiere heulen. Er schloss sie fest in seine Arme, bewahrte sie wie seinen Augapfel. Und das zweite Bild ist das Bild von dem tragenden Gott, dieser Adler, der die Jungen fliegen lehrt. Das Bild als tragendes Fundament, Gott, der uns die Freiheit gibt. Und wenn wir abstürzen, so wie die jungen Adler, die Flügge werden, erstmal abstürzen und nicht zurechtkommen mit dieser Höhe und Angst kriegen, vielleicht menschlich gesprochen, und da so durch die Luft wirbeln, und dann lässt der Adler sie einfach mal ein bisschen und fängt sie im entscheidenden Moment auf. So hat es Mose erlebt. So ist Gott. Herrlich, wenn ein Mensch das erlebt. Das erste Bild, bleiben wir erstmal da, ist ein Bild von der Hilflosigkeit. Der Hilflosigkeit seiner Kinder. Er fand sie in der öden Wüste, wo nachts die wilden Tiere heulen. Das ist so ein Bild von der lebensfeindlichen Umgebung, wo wir bedroht sind. So hat Gott seine Kinder gefunden. So fängt auch die Menschheitsgeschichte an, wenn wir an die Geschichte Adams denken. Das ist auch dieses gleiche Bild in der öden Wüste, wo er nackt war, wo er sich geschämt hat, wo er dann von Gott neu eingekleidet wird, schon da. Und am Ende kriegen wir das Hochzeitskleid. Das Bild geht durch bis zum Schluss. Da wird Gott selbst nackt am Kreuz, um zu sagen, ich bin so einer wie ihr. Auch von Gott verlassen am Kreuz, auch ganz nackt stehe ich da, beschämt und schuldig, weil alles auf mich geladen wird, um dir zu helfen. Ich bin so ein verlorener Adam für euch. So habe ich euch gefunden, sagt Gott. Das war bei Adam so, das war bei Kain so. Und Gott hat sich über diese ersten, die so verschuldet waren, einsam und in Bedrängnis und nicht weiter wussten, erbarmt, um vom Anfang an seinen Charakter zu zeigen, wie er mit den Menschen umgehen will. Ist das nicht wunderbar? Und dann sagt er weiter, er schloss sie in seine Arme, bewahrte sie wie seinen Augapfel. Das ist so ein schönes Bild. In die Arme geschlossen, da ist man doch sicher, ne? Ich weiß noch gut, ich habe einmal meine Tochter zum Zahnarzt begleitet, war das erste Mal, dass sie gehen musste. Und die hatte so eine Angst, ich sage nicht, welche es war, sie hatte sehr Angst, sonst halte ich es ihr noch vor. Und sie hatte so eine Angst und ich sagte, Papa geht mit. Ja, dann tut weh und so weiter, ja, na okay. Und dann fragte ich dem Zahnarzt, darf ich es vielleicht so machen bei der Behandlung von meiner Tochter? Am liebsten würde ich meine eigene Backe hinhalten, aber das hilft ihr nicht. Aber ich lege mich auf diesen Stuhl und ich nehme mein Kind auf meinem Arm und halte sie so fest. Ist das gut? Und da hat der Zahnarzt gesagt, ja, ist okay. Und dann lege ich mich auf den Stuhl und das Kind liegt auf mich und habe sie so festgehalten. Und es ging. Ach Mensch, das war eine Hilfe. Denn dann waren wir in Geis und da war so eine ältere Zahnärztin, eine so eine mannhafte Frau. Und dann habe ich ihr das auch wieder vorgeschlagen, dass ich hatte so eine gute Erfahrung mit dem gemacht. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, das braucht es bei uns nicht, okay. Und das Kind setzt sich im Stuhl. Ja, da war die ganze Apparatur übergossen. Wir brauchen das als Kinder manchmal, dass wir so eingeschlossen werden von unserem Vater auch im Himmel, dass wir spüren, er ist da, ich bin nicht allein, ich habe unheimlich Angst. Aber es ist einer da, der schließt mich in Jesus Christus in seine Arme und hält mich fest. Und das hat Mose schon erlebt. Und er sagt zum Volk, und das waren nicht nur einfache Leute, so ist dieser Gott auch für euch. Wie herrlich das zu wissen. So ein Liebender. Seht, das ist keine Dogmatik, den er hier weitergibt. Das ist Lebenserfahrung. Es gibt, ich halte große Dinge auf Dogmatik, nicht, dass ihr mir falsch versteht. Aber Dogmatik im Leben allein kann in den Gedanken irgendwo eine Richtung geben. Wirklich helfen tut die Lebenserfahrung mit diesem Gott, tut die Beziehung mit diesem Gott. Wenn ich das, was ich im Kopf weiß, als wahr, weil es dogmatisch stimmt, muss nun runter hier in dieses Herz zu einem Erlebnis werden. Und das ist möglich. Wenn wir uns einfach diesem Gott anvertrauen, auf sein Wort hin, dürfen wir das erleben. Wachs doch mal. Ja, ist nicht so einfach. Ne? Wie beim Schwimmen, da musst du mal springen. Ich habe einen Bruder gehabt, der ist leider gestorben. Der konnte viel besser schwimmen als ich, aber nur dort, wo es nicht tief war, im untiefen Wasser, konnte er viel besser schwimmen. Und wir mussten beide die Prüfung machen. Mein Bruder hat die Prüfung nie gemacht, weil er nie den Mut hatte, ins Tiefe zu springen. Und ich habe dann die Prüfung gemacht. Man muss einmal diese Angst überwinden. An einem Punkt, wo man nicht immer so mit dem Fuß auf dem Boden, sondern mal sagt, ich überlasse mich dir, Herr. Ich vertraue dir. Jetzt wage ich es einfach. Wie Petrus. Und dann erleben wir, dass er uns festhält. Gott sucht sie in der öden Wüste, wo nachts die wilden Tiere heulen. Jesus hat das auch einmal erklärt. Und er hat es so erklärt, in diesem Bild, auch von den Schafen. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet, und wenn er es gefunden hat, so legt er es sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und geht dann noch weiter und feiert mit ihnen. Und die Engel im Himmel feiern auch mit, heißt es dort. Ja. Diese Erfahrung, dieses Bild muss man erleben. Seht, als ich frei wurde vom Jähzorn, dann war das für mich auch so ein, der liebende Gott nimmt dieses trotzige Kind, Dick Leuwenhoek, in seinen Arm. Und es kommt Friede. Du liebst mich trotzdem, Gott? Ich kann das gar nicht verstehen. Du liebst dieses Volk, das mir so zu schaffen gemacht hat, das immer wieder mit mir gestritten hat und mir Vorwürfe gemacht hat und sogar mal an einem Punkt mich steinigen wollte. Du, ja, ich liebe dieses Volk, sagt Gott. Das darfst du auch wissen. So hat es Mose selbst erlebt. Und wenn wir diese Geborgenheit in ihm erleben, wie Jesus es uns geben will, dass wir merken, wir sind auf seine Schultern. Wir sind nicht irgendwo in dieser Welt ganz allein. Wir sind auf den Schultern unseres guten Hirten unterwegs. Und er trägt uns durch das Leben und durch die Wüste. Ja, wenn man das erlebt, dann wird man auch frei im Leben, wenn Bedrohung da ist. Seht, wenn Mona Lea, die jetzt eingesegnet wurde, das erlebt in ihre Eltern, die haben so eine Freimut im Leben zu stehen, weil sie geborgen sind im Gott. Sie sind ein Stück weit freie Menschen, wo so viel Bedrohendes da ist und sie haben Hoffnung und Mut für die Zukunft und handeln auch entsprechend. Dann vermitteln wir was vom Glauben. Nicht nur erst, wenn wir biblische Geschichten weitergeben, was ja auch wichtig ist. Aber aus der Geborgenheit diese Freiheit in Anspruch nehmen, wie Paulus und Silas im Gefängnis, wo sie dann singen. Das ist möglich. Die Erfahrung, ich bin ein getragener Mensch, hilft, andere zu tragen. Kannst du Menschen tragen? Menschen tragen können wirklich nur die, die selbst wissen, ich bin ein Getragener. Das macht dich auch barmherzig und liebevoll mit anderen Menschen. Und du gewinnst Zutrauen anderer in diese Geborgenheit. Wenn wir Kinder beim Zahnarzt Mut machen können, aber auch wenn die Prüfung kommt oder wenn eine schwierige Operation vor uns steht, aus dem Getragensein zu handeln. aus der Geborgenheit im Leben. Das ist dann ein Bild, das zur Realität wird. Ich war vor kurzem an der Beerdigung von meinem lieben Freund Kurt Spies. Er war viele Jahre Präsident der Evangelischen Allianz in der Schweiz. Und ist ja auch ein FEG-Pastor gewesen. Und der Kurt hat zusammen mit seiner Frau und dem Pastor seine eigene Beerdigung vorbereitet. Das zeigt schon etwas von dem Getragensein. Und hat das Gebet, das der Pastor sprach an der Beerdigung, schon selbst vorformuliert. So möchte er gerne, dass er betet. Seht, und er hat dann zum Pastor gesagt, also es soll ein fröhlicher Gottesdienst sein, aber nicht oberflächlich. Und auch nicht so lange, er müsse keine Angst haben, er werde ihm nicht dazwischenreden. Seht, dieser Humor, seht, dieses Getragensein, merkt ihr, das ist ein Bild, das ist viel mehr als ein Bild, das ist eine Lebensrealität, die uns hält, sogar wenn wir sterben. Das war ein mächtiges Zeugnis. Viele hunderte Menschen haben teilgenommen daran. Es war sehr eindrücklich. Gott trägt durchs Leben. Wir gehen zurück zu unserem Ausgangsbild. Hier, wo Mose spricht. Und wir schauen das zweite Bild an. Also das erste Bild ist das Bild von der Geborgenheit in seine Arme. Das zweite Bild ist das Bild von der Freiheit und Getragensein. Seht, wenn Kinder flügge werden, dann ist es für die Eltern nicht immer einfach, oder? Wer hat Teenager von euch? Ja, da gibt es ein paar. Hä? Wenn Kinder flügge werden, das ist nicht einfach. Das weiß der Adler auch. Und er weiß genau, was kommt. Und er lässt sie mal ein bisschen flattern. Aber er ist dabei. Ja. Seht, die größten Gottesmänner in der Bibel haben Elemente gehabt vom Absturz. Der Mose selber ist abgestürzt, wie so ein junger Adler, der noch nicht recht fliegen kann. Der hat einen Ägypter erschlagen. Aber hat erlebt, Gott hat mir nicht einfach abstürzen lassen, pomp und es war aus, sondern nach 40 Jahren rufte mich am Dornbusch und beauftragt mich mit einem gewaltigen Auftrag. Gott ist gnädig, ich bin abgestürzt, aber nicht zerstört, ich bin aufgefangen worden. David, der auserwählte König, der so gesegnet war, der hatte einen ganz tiefen Absturz mit einem Ehebruch und einem Mord mit dem Bathseba. Und Gott hat das natürlich nicht gut geheißen und ist mit ihm auf diese Sache zu sprechen gekommen. Aber David hat sich darunter gestellt und gemerkt, ich werde aufgefangen. Und Petrus, dieser berühmte Apostel, der so voller Eifer war, der hat genauso auch einen Absturz erlebt. Hat Jesus verleugnet in der größten Krise, die da war, wo Jesus menschlich gesprochen ihm am meisten gebraucht hätte. Wie enttäuschend man für einen selbst, wenn man dann so abstürzt als Christ. Und dann sagen Menschen doch, das hatte ich nie von dem erwartet. Ja, das ist ja hilfreich, ne? Und dass dann Petrus erlebt, während er Buße tut, er ist noch voll im Gespräch, dass Jesus schon zu ihm sagt, nach dem ersten Mal, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Dreimal, er wird beauftragt, ihm Buße tun. Ich werde getragen. Und wenn ich so einen Hirte habe, dann kann ich auch ein Hirte für andere sein. Kannst du ein Hirte sein für Menschen? Vielleicht brauchst du so einen Absturz mit der Erfahrung, er trägt mich durch. Das ist nicht das Letzte. Und dann kannst du auch damit umgehen, wenn Menschen im Leben mal abstürzen und kannst sie gnädig auffangen und begleiten und helfen, diesen Hirten zu vertrauen. Seht, das ist das zweite Bild von diesem Adler, der es zulässt, dass der Junge da irgendwie rumschwirrt und droht abzustürzen. David hat das in einem Psalm beschrieben, wie das ist. Und zwar hier im Psalm 37, David, der auch den Absturz so erlebt hat, sagt da, vom Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden. Also das ist nicht, weil ich so mutig bin, habe den Goliath geschlagen und ich bin überhaupt ein gefeierter Kriegsheld. Nein, vom Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden und er hat Gefallen an seinen Weg. Fällt er, so stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Fällt er, das hat er auch erlebt, so stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest. Gott hat mich gehalten in meinem Leben, sonst würde ich nicht hier stehen. Und viele, die hier sitzen, würden auch sagen, Gott hat mich gehalten, sonst wäre ich heute nicht hier. Ist doch gut, das ist nicht dein Verdienst. Ich bin hier, ich bin fromm, ich bin gläubig und die anderen bösen, die nicht glauben. Das ist alles Gnade. Das ist alles Geschenk. Und das ist über dein Leben gesprochen und das gilt. Und das soll dir dankbar und froh und frei machen, wie so ein junger Adler, dass Gott das zulässt. Du darfst etwas wagen im Namen Gottes. Ja, ich habe es letzte Mal gesagt von Zwingli. Tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Habt ihr den Film gesehen? Ich war jetzt diese Woche mit meiner Frau. War super, gell, Schatz? Ja, meine Frau hat das nicht so gern, so spannende Film. Aber das war, ja. Sie hat lieber Rosamunde Pilcher und diese. Ja, die sind auch schön. Aber, nee, aber dieser Zwingli-Film, also Männer, da müsst ihr eure Frauen mitnehmen. Gell? Das müsst ihr tun, das ist ein Dienst an den Frauen. Und nachher könnt ihr noch mit ihnen essen gehen, dann haben sie auch Freude. Er läuft noch, es ist ein super Film, wirklich super. Super Film, geht ihn schauen in Basel, Zwingli-Film. Ja. Tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Das ist möglich, weil wir diese Freiheit von diesem Gott haben und der uns auffangen will. Sagen, du darfst es erleben. Ich bin da, ich trage dich durch das Leben hindurch. Ja, ich habe bei der Einsegnung dieses Wort zu Mona Lia gesprochen. Und das ist auch ein Wort, ich sehe das hier, 5. Mose 33, aus seinem Segenswort von Mose für das Volk. Und da sagt er nochmal der gleiche Gedanke. Ein Zuflucht ist der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme. Lebe in diese Freiheit der Gnade, der uns auffängt, der neue Chancen gibt und dir begleitet. Zeige den wahren Vater in deinem Handeln, in deiner Gesinnung. Mache den Weg frei und zeige, so ist Gott. Das ist ansteckend. Ich hatte in meinem Leben solche Menschen. Die haben mir geholfen. Du darfst etwas wagen mit Gott. Du darfst einen Fehler machen mit diesem Gott. Du darfst vorwärts gehen. Stell das Leimental auf den Kopf. Ja, als ich nach St. Gallen kam als junger Pastor, da hat mir der ein Pastor von einer anderen Gemeinde gesagt, so dick, jetzt bist du hier und jetzt stell mal St. Gallen auf den Kopf. Ja, das ging ja nicht so einfach natürlich. Aber er wollte damit sagen, du darfst mit diesem Gott etwas wagen. Und das wünsche ich mir auch, dass wir das für uns als Gläubige im Leimental in Anspruch nehmen. Denn Gott ist dieser große Adler, der da ist und uns dann auffängt und uns führt und wir dürfen ihm vertrauen. Nochmal zurück zu unserem Ausgangsvers. Ja, das war's. So, und da lesen wir nämlich der letzte Gedanke, damit schließe ich jetzt ab. Also das sind die zwei Bilder und das letzte. Dann sagt er, um das zusammenzufassen, so hat der Herr sein Volk geführt. Der Herr allein. Kein anderer Gott. So hat es gemacht. Das ist mein Erlebnis. So wie Johann Sebastian Bach unter seine Kompositionen schrieb immer SDG, Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. So soll es auch in unserem Leben sein. Das sollen auch unsere Kinder spüren. Es geht nicht um mich und ich habe das alles richtig gemacht und so wie ich müsste es auch machen. Und wenn ihr nicht sparsam seid, dann kommt ihr zu nichts und ich habe auch und wir hatten nichts. Da kennen wir alle diese Geschichten, oder? Es ist mir manchmal aus der Nase rausgekommen, wenn mein Vater so angefangen hat. Ja. Hat vielleicht auch recht ein Stück weit, aber das ist nicht das, sondern es ist der Herr. Und wenn die Kinder das spüren, der Vater und die Mutter stellen sich auch unter diesem Gott, der so großartig ist und so geführt hat durch das Leben, dann helfen wir ihnen in den Glauben hinein durch die Gnade Gottes. Und sie dürfen vielleicht Licht bekommen. Ja, so machen wir den Weg frei, damit Gott in unsere Familie Raum bekommt. Damit er sein Erbarmen und seine Gnade sichtbar machen kann. Wir haben es ihm zu verdanken. Seht, nach 40 Jahren in der Wüste wusste es jeder. Wir haben es Gott zu verdanken. Jeden Tag Brot und Wasser in einer lebensfeindlichen Umgebung. Das geht nur durch den schenkenden Gott. Und so hat er es gemacht. Er allein. So erlöste uns. Es ist der Gekreuzigte, der uns erlöst und kein anderer. Es ist der Auferstandene, der uns das Leben gibt und kein anderer. Es ist der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führt und kein anderer. Seht, wenn diese Wahrheit über den dreieinigen Gott unser Leben kennzeichnet, und wir das auch leben mit unseren Kindern, für unseren Kindern, dann machen wir ihnen das größte Geschenk, diesem Gott ebenfalls zu vertrauen. Denn wenn unser Jahresthema heißt, Gott kennen ist Leben, dann könnte man das falsch verstehen. Nämlich so einseitig, Gott kennen ist Leben, ich muss Gott kennenlernen. Nein, das viel Wichtigere ist, Gott kennt uns. Er kennt den Adam und den Kain und wie sie alle heißen. Und das ist ihr Glück gewesen. Ich schließe ab mit diesem Vers. Der letzte Vers. Ja. So. Dass Gott uns kennt. Gott hat ein sicheres Fundament gelegt, das durch nichts erschüttert werden kann. Es trägt folgende Inschrift: Der Herr kennt die, die zu ihm gehören, die sein sind. Und der zweite Teil: Und wer sich zum Herrn bekennt, trenne sich von allem, was Unrecht ist. Aber ich will mal hier bei dem, weil das gehört zu unserem Thema, stehen bleiben. Der Herr kennt die, die sein sind. Das hat mich beschenkt, das hat mir den Motorradunfall gegeben, wofür ich heute dankbar bin und hat mich dann zu Gott geführt. Der Herr hat mich gekannt. Meine Eltern haben für mich gebetet und Gott hat seine Hand nicht von mir abgezogen. Und du darfst es auch wissen für deine Familie, für deine Kinder. Der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Und wenn du zu ihm gehörst, dann trägt er dich und dann will er in deinem Umfeld, in deiner Familie auch wirken, dass deine Kinder ihn auch kennenlernen. Ich wünsche dir diese Erfahrung und dass dieses Bild umgesetzt wird in ganz persönliches Handeln. Lass uns aufstehen und beten zum Schluss. Großer Gott, ein wunderbares Bild, das Mose uns hier von dir zeigt. Ein Bild von diesem erbarmenden Vater, der uns in die Arme schließt, weil wir oft Angst haben. Von diesem Gott, der in Jesus Christus gekommen ist, um die verlorene Schafe auf seine Schultern zu tragen. Welch ein wunderbares Bild der Gemeinschaft. Und der Gott, der uns die Freiheit schenkt, wenn wir Flüge werden, wenn wir vom Wind hin und her getrieben werden, wenn wir meinen, jetzt stürzen wir ab und alles an, alles ist aus, dann bist du, großer Gott, doch da und fängst uns auf. Du gibst uns diese Freiheit. Wir danken dir, dass wir mit diesem wunderbaren Gott unterwegs sein dürfen. Hast du Angst in deinem Leben? Denkst du, es geht nicht gut? Hast du Angst um deine Gesundheit? Hast du Angst um deine Kinder? Um deinen Arbeitsplatz, um deine Ehe? Vertrau dich diesem Gott an. Dieser Gott, der dich in die Arme schließt. Diesen Gott, der dir die Freiheit gibt, der sagt, komm, flieg los. Ich bin da. Ich fange dich auf. Ich liebe dich. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich werde dich nie alleine lassen. Ich danke dir, Jesus, dass wir das wissen dürfen. Du wunderbarer Herr und Erlöser. Dich beten wir an und wir weihen uns dir im Glauben, dass du uns durchbringst bis zum Ziel. Danke. Amen.